danke dir, dass du mich einfach nur als ein Sprachrohr gebrauchst, dass du alles, was von mir kommt, wegnimmst, sondern dass nur du durch mich sprichst, Heiliger Geist. Tu, was immer du tun möchtest. Nutz mich einfach als dein Diener. Nutz mich und sprich durch mich. Füll jedes Herz mit deinen auferbauenden Worten, die du heute für jeden Einzelnen hast. Und ich danke dir für diese gigantischen Weisheiten, für diese gigantischen Offenbarungen, die du in die Bibel gelegt hast, für all dieses kostbare Wort, was du uns gegeben hast, sodass wir jeden Tag staunend in deinem Wort lesen können und jeden Tag aufs Neue erfüllt und auferbaut sein können, egal wie oft wir eine Stelle nochmal lesen, dass sie uns immer und immer wieder aufs Neue auferbaut, und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du jedes Herz vorbereitet hast, genau für diese Worte, die jetzt kommen, dass jeder sich ausstrecken kann im Geist und das auftanken und aufsaugen kann, was du heute durch mich sprechen wirst. Und ich danke dir, dass du ja ein Gott der Erquickung bist, ein Gott der Auferweckung, dass du jeden Einzelnen auferweckst und erquickst. Und ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist, dass du dich hier wohlfühlst und dass du in diesem Raum heute dienen kannst und jedes Herz erfüllen kannst. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit meinem Paps, habe ihm da eine Sprachnachricht gemacht und habe darüber erzählt, dass es so oft Bibelstellen gibt, die man liest, wenn man öfter mal predigt, wo man denkt, ist es jetzt was, was Gott nur mir persönlich zeigt, oder ist es etwas, was für die Gemeinde ist? Und das ist ganz schön tricky, weil manchmal ist es für mich und dann ist es nur für mich, aber ganz oft ist es viel zu kostbar, als dass ich es für mich behalten kann. Und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen, und ich habe heute eine Art Studie über den 1. und 2. Petrusbrief für euch. Und ich weiß nicht, ob ihr die beiden Bücher schon mal gelesen habt. Das sind nur 8 Kapitel. Wir lesen auch nicht alle, keine Sorge. Aber da stehen so viele kostbare Weisheiten und Wahrheiten drin. Das ist gigantisch, wirklich. Ich habe angefangen zu lesen und dachte, Gänsehaut, Gänsehaut. Ich habe es aufgesaugt und dachte, boah, wow, wow, wow. Ich war nur am Markieren, 100.000 Farben in meiner Bibel, weil so viel Gigantisches in diesen Versen und Kapiteln steht. Und ich hoffe, dass es euch heute genauso begeistert, wie es mich begeistert hat. Und ich habe eigentlich auch gar keine große Einführung. Ich möchte gleich loslegen mit den gigantischen Wahrheiten, die da stehen. Aber ich kann nur sagen, ihr werdet gleich sehen, dass jeder Eindruck, der heute Morgen gerade hier geteilt wurde, genau für die Predigt war. Lässt mich staunen, lässt mich begeistert sein, und Gott ist so, so gut. Wir lesen in 1. Petrus. Am besten dürft ihr die neue Genfer Übersetzung lesen. Ich lese die Neues Leben. Die sind sich aber sehr ähnlich. Ich hoffe, es bringt euch nicht durcheinander, wenn die Worte nicht ganz genau da stehen, wie ich sie vorlese. Aber das sind eine der besten Übersetzungen, vor allem die Neues Leben. Die ist ganz nah am Originaltext übersetzt und trotzdem in einem guten Deutsch. Und wir lesen ab Vers 2. Wie der Name des Buches schon sagt, 1. Petrus, hat Petrus die Worte geschrieben, ein Apostel, den wir alle gut kennen und von dem wir viel, viel lernen durften schon bisher. Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt. Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt. Lass diesen Satz mal in dein Herz gehen. Er hat dich erwählt. Dich, wie du hier sitzt, er hat dich erwählt. Dich persönlich, und zwar vor langer Zeit. Weil du sein kostbarstes Gut bist. Weil er dich so sehr liebt, hat er gesagt, dich möchte ich mein Kind nennen. Dich möchte ich in meinem Schoß haben. Dich möchte ich an meinem Herz haben. Gott der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt. Das schreibt Petrus nicht ohne Grund. Er schreibt es genau an dich. Er hat dich erwählt. Gott hat dich erwählt. Und der Geist hat euch geheiligt, so dass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Der Geist hat euch geheiligt. Er hat euch also befähigt dazu, heilig zu sein. Er hat euch befähigt, das Richtige zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen, heilig zu sein. Wow, welch ein Privileg. Welch ein Privileg, dass wir nicht im alten Bund leben. Ich sage es immer wieder, weil es so kostbar ist. Und ich glaube, ihr werdet es heute auch begreifen, wie kostbar es ist, dass wir nicht im alten Bund leben. Dass wir nicht die Gesetze halten müssen, sondern dass wir befähigt sind, heilig zu sein. Was kann unser größtes Ziel sein, immer heiliger zu werden, immer mehr das Richtige zu tun und uns bewusst für den geraden, nicht für den geraden, leichten Weg zu entscheiden, sondern für den steinigen, schweren Weg, der aber der richtige ist und der uns ans Ziel führen wird. Er hat uns befähigt, heilig zu sein. Wir versagen so schnell, wir machen so schnell Fehler. Aber er hat uns befähigt, das Richtige zu tun, weil er uns mit seinem Heiligen Geist helfen kann, weil der beste Freund aus dem Allerheiligste raus konnte in unsere Herzen, als der Vorhang zerrissen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Heilige Geist hat uns befähigt. Was für ein Privileg. Er hat uns befähigt, heilig zu sein. Er hat uns geheiligt. Und dann kommt der Oberburner von allem, wenn ihr gerade zugehört habt, durch seinen Tod am Kreuz sind wir gereinigt. Wir sind mit ihm am Kreuz gekreuzigt. Gereinigt. Im Originaltext im Griechischen steht, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut von Jesus Christus. Als ich das Wort Besprengung gelesen habe, sind bei mir 1000 Bling Bling Blings an den Kopf angegangen. Ich habe sofort das Wort gegoogelt und sofort kam der Eintrag über ein Bibellexikon, was denn die Besprengung ist. Natürlich jeder, der schon ein bisschen im Alten Bund geforscht hat, der weiß, was die Besprengung ist. Ist für uns kein Ritual, was wir machen. Wir besprengen nichts. Wir bespritzen nichts mit Blut. Ist komisch für uns. Aber es gab richtig krasse Regeln, die sie in den Opfern im Alten Bund durchführen mussten. Lasst uns einfach mal als Beispiel, da müsstest du jetzt in eine andere Übersetzung gehen, weil Neue Genfer kein Altes Testament hat, in 3. Mose Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Könnt ihr euch schon mal innerlich darauf vorbereiten, wie krass die Rituale waren. Nur als Beispiel, es gab ganz viele Opfer, es gab das Brandopfer, das Speiseopfer, das Sündopfer, das Friedensopfer, ganz viele verschiedene Arten von Opfer, die die Priester durchführen mussten. Und ihr seht jetzt anhand des Beispiels vom Brandopfer, wir schauen uns nur eins an, seht ihr, wie akkurat und wie krass das war. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen oder Ziegen. Also 3 Tierarten konnten sie beim Brandopfer wählen. Will er ein Brandopfer darbringen von den Rindern, also jede einzelne Tierart wird beschrieben, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Weiter. Und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihm wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Also, für Vergebung musste Blut fließen, für Vergebung musste jemand sterben, in dem Falle dieses Tier. Und dieses Tier, das Blut des Tieres, konnte die Sünde nur verdecken. Nur Jesu Blut konnte die Sünde wirklich weglöschen. Weiter. Dann soll er das Rind schlachten vor dem Herrn und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und ringsum an den Altar sprengen, da der vor der Tür der Stiftshütte ist. Sie sollten als ihre Finger in Blut tauchen und dieses Blut dorthin spritzen. Klingt für uns ein bisschen absurd, aber das ist das Zeichen, dass das Blut die Sünde bedeckt und als Frieden, als bezahlte Sünde zählt. Wir lesen weiter, Vers 6. Und er soll dem Brandopfer das Fell abziehen und es in seine Stücke zerlegen, Vers 7. Und die Priester Aarons Söhne sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz oben drauf legen und sollen die Stücke samt dem Kopf und dem Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar liegt. Die Eingeweide aber und die Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Allein dieses eine Opfer ist sehr kompliziert. Lest mal weiter. Jedes einzelne Tier, Schaf, Ziege wird auch noch im Brandopfer erklärt. Dann gibt es eben Speiseopfer, da konnten sie mit Mehl und mit Öl Opfer bringen. Es gab Friedensopfer, es gab unterschiedliche Opfer, die die Israeliten damals opfern mussten, um überhaupt irgendwie Frieden mit Gott zu haben, um die Sünde für eine Zeit wieder gut zu machen. All diese Rituale mussten sie durchführen und die waren ganz schön kompliziert. Und die mussten sehr akkurat durchgeführt werden. Und dann kommt Gott und sagt: Okay, Schluss damit. Ich habe ein Opfer, ein perfektes Opfer, meinen Sohn, das für all diese Opfer, die es damals gab, für alle, wirklich jede Möglichkeit stellvertretend stirbt, weil es mein Sohn ist, mein geliebter Sohn, der nie einen einzigen Fehler gemacht hat, der ohne Sünde ans Kreuz ging, aber deine Sünde getragen hat, der all diese Rituale mit einem Schlag gesagt hat, es ist vollbracht. Wow, einfach wow. Was ein Geschenk, dass wir das nicht machen müssen, dass wir jederzeit zum Thron kommen können und sagen können, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt, ich will Buße tun, vergib mir. Wir müssen zu keinem Pfarrer oder Priester in den Beichtstuhl gehen, sondern wir können zum König kommen. Wir brauchen keinen Mittler, der zwischen uns und Gott steht, der uns irgendwie den Weg weist, sondern wir können jederzeit zum Vater kommen und sagen, danke, dass du mir meine Schuld und Sünde vergeben hast, vor 2000 Jahren am Kreuz. Danke, Vater. Jetzt steht hier in 1. Petrus, dass wir mit ihm am Kreuz gekreuzigt sind, dass wir mit ihm am Kreuz gereinigt sind und im Originaltext, dass wir besprengt sind. Die Besprengung also nochmal gilt als Bund, als Darbringung, als Opfer. Sie gilt als Schutz, wenn wir uns an die Geschichte aus dem Alten Testament erinnern, als die Erstgeborenen der Ägypter sterben sollten, mussten die Israeliten ihre Türpfosten mit Blut besprengen. Sie mussten mit dem Blut des Lammes ihre Türpfosten beschmieren, sodass der Schutz Gottes über diesem Haus ist und die Erstgeborenen der Israeliten nicht sterben werden. Das heißt, diese Besprengung mit Blut haben wir auch durch das Blut Jesu. Wir haben den Schutz, den Blutschutz Jesu. Dann haben wir die Reinigung durch die Besprengung. Aaron und seine Söhne wurden mit dem Blut besprengt. Auch die Hütte, die Geräte des Dienstes, fast alles wurde mit dem Blut gereinigt als Ritual. Der Tod dieses Tieres damals trennte die Familie von ihren eigenen Verbindungen. Also auch uns trennt das Blut Jesu von unseren alten Verbindungen, von unserer sündigen Natur. Wow, wenn wir sagen können, durch das Blut Jesu bin ich reingewaschen, ich bin befähigt, heilig zu sein. Ich bin befähigt, geheiligt. Ich kann das Richtige tun. Ich kann gegen Sünde ankämpfen. Ich schaffe es, weil der Heilige Geist mit mir ist. Zur Darbringung, wie wir gerade gelesen haben, beim Brandopfer wurde das Blut rings um den Altar gesprengt. Beim Sündopfer wurde es 7-mal gegen den Vorhang zum Allerheiligsten besprengt. Richtung Gott, hier, Vergebung, komm. Müssen wir nimmer tun. Jesu Blut ist in unserem Herz besprengt. Und nicht nur besprengt, sondern es fließt. Und zur Bestätigung ist diese Besprengung auch. Mose musste das Volk besprengen mit Blut, um zu signalisieren und zu bestätigen, dieser Bund, den Gott mit mir eingeht, geht er mit diesem Volk ein. Das heißt, Jesu Blut hat so viel mehr vollbracht, als wir manchmal auf dem Schirm haben. Er schützt uns, er reinigt uns. Es ist der Bund, das Opfer der Vergebung und es ist die Bestätigung dieses Bundes, dass wir in diesem Bund sind. Ich hoffe, ihr könnt es greifen. Es ist ein bisschen komplex, aber es ist gigantisch. Und wenn das alles schon das Blut eines Tieres vollbracht hat, wie viel mal mehr Jesu Blut? Wow, wow, wow. Dann lesen wir weiter. Das war nur der erste Vers, den wir in Petrus gelesen haben. Und zwar nur die erste Hälfte. Vers 2b, wieder in der Neuen Genfer. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Was für ein schönes Ziel, dass die Gnade und der Friede Gottes immer mehr in uns Raum gewinnt. Aber der Schlüssel an dieser Geschichte ist, dass wir Platz schaffen müssen. Raum schaffen müssen, dass der Friede und die Gnade uns erfüllen kann. Sonst würde es hier nicht so stehen. Sonst würde er ja sagen, ich weiß, dass ihr bereits schon vollkommen mit der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt seid, Vergangenheit. Aber er sagt, ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. dass es immer mehr wird, immer mehr. Das soll unser Ziel sein. Wir müssen Raum schaffen in unserem Herzen. Wir müssen den Thron in unserem Herzen freischaufeln von all unseren Götzen, von all unseren Dingen, die uns wichtig sind, und Platz schaffen für den Frieden Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, für seine Liebe und dass er im Mittelpunkt und im Fokus steht. Dafür müssen wir aktiv werden. Das passiert nicht von alleine. Und auch nicht am Tag unserer Bekehrung wird er plötzlich zu unserer obersten Priorität. Er ist es hoffentlich dann eine Zeit lang, aber irgendwann kommen wieder Dinge in unserem Leben, die uns wichtiger werden, und das ist schade. Gott möchte ganz viel Raum in deinem Herzen haben, dass wir ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis, und zwar ein Empfehlungsschreiben sind, wie wir vor ein paar Wochen gehört haben. Dann lesen wir weiter in Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner Barmherzigkeit wiedergeboren. In seiner Barmherzigkeit. Wie dankbar können wir für diese Barmherzigkeit sein, dass wir diese Barmherzigkeit von ihm bekommen haben. Haben wir es verdient, dass Jesus am Kreuz starb? Wir hätten verdient, dass wir am Kreuz sterben müssten. Denn wir sind Sünder von Haus aus, von Anfang an. Wir haben es nicht verdient. Es war also seine Barmherzigkeit, dass er sagte, ich liebe dich so sehr, mein Kind. Ich gebe meinen eigenen Sohn am Kreuz, und er muss den qualvollsten, schmerzhaftesten Tod überhaupt ertragen. Er muss stundenlang da stehen und hängen, bis er irgendwann keine Luft mehr bekommt, weil die Lunge nicht atmen kann, und bis er da stirbt und verblutet. Der qualvollste Tod, der eigentlich nur der Schwerverbrecher schlechthin kriegen würde. Aber Jesus war kein Schwerverbrecher. Er trug einfach nur unsere Sünde, unsere Schuld. Wir hätten es verdient, da zu hängen. Und zwar jeder von uns, weil wir es gar nicht schaffen, diesen Bund zu halten, den Mose mit Gott eingegangen ist. Wir könnten es gar nicht schaffen, alle Regeln einzuhalten, die es da gab. Also in seiner Barmherzigkeit, und dafür können wir von Herzen Danke sagen, für diese Barmherzigkeit, in seiner Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Auch das war nicht unser Verdienst, unsere Idee oder unser Sieg, sondern das war die Barmherzigkeit Gottes, die gesagt hat, hey, mit dir habe ich einen kostbaren Plan, dich liebe ich ganz besonders. Und du hast die Entscheidung getroffen, wow, ich spüre, da ist was, ich möchte mein Herz dir geben. In seiner Barmherzigkeit. Er hat uns wiedergeboren, wir sind neu gemacht durch ihn. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. All unser Fundament, dass Jesus am Kreuz auferstanden ist. Vers 4, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Auch da kann ich tausendfach wow sagen. Er hat für seine Kinder, wir sind seine Kinder. Und das aus Barmherzigkeit, aus Gnade. Hat er ein Erbe? Erbe, wie wir auch vor ein paar Wochen gehört haben, ein Erbe gehört dir. Selbst wenn der gesetzliche Vater, beziehungsweise dein biologischer Vater sagt, ich enterbe dich, dann kriegst du deinen Pflichtanteil trotzdem im deutschen Staat. Und dieses Erbe, das Gott für dich hat, das gibt er dir von ganzem Herzen. Du stehst in seinem Testament, er hat reingeschrieben, alles, was ich am Kreuz vollbracht habe, gehört dir. Dieses Erbe, was ich am Kreuz vollbracht habe, gehört dir. Und ich gebe es dir gern und ich überlege es mir niemals, never ever überlege ich es mir neu. Ich werde mich nie umentscheiden, weil dieses Erbe gehört dir, weil ich dich so sehr liebe, weil du mein Kind bist. Und dieses Erbe ist rein, vollkommen Liebe. Du erbst keinen Schuldhaufen von deinem Vater. Du erbst keine kaputten Häuser oder so ein Quatsch, wie es in der Welt sein kann, sondern du erbst ein reines, kostbares Erbe im Himmel, das unversehrt auf dich warten wird. Alles, was du hier auf dieser Welt tust für den Vater, sammelst du Schätze im Himmel. Es lohnt sich, den richtigen Weg zu gehen. Es lohnt sich, die Entscheidungen so zu treffen, dass du mit Gott gehst, dass du mit Jesus gehst, dass du sagst, egal was die anderen um mich herum sagen, egal wie es sich gerade anfühlt, ich möchte das Richtige tun. Ich möchte ein Empfehlungsbrief sein. Ich möchte das Richtige tun. Ich möchte meine Feinde lieben. Ich möchte meinen Eltern vergeben. Ich möchte das Richtige tun. Dann sammelst du Schätze im Himmel und dieses Erbe wartet auf dich. Das ist nicht, dass du da deine Punkte sammelst und die verfliegen irgendwann, deine Treuepunkte im Rewe, die verfliegen auch irgendwann, sondern du sammelst Schätze im Himmel, die auf dich warten, in einer kostbaren Truhe, die niemand wegnehmen kann, keine Motten, keine Mäuse knabbern hier an, nichts passiert mit diesem Erbe, es bleibt da und wartet auf dich, weil du diese Schätze im Himmel sammelst. Also merkst du, es lohnt sich, was du hier tust. Und es kommt wirklich drauf an, was du tust. Es hat einen Samen, es hat eine Frucht, es hat eine Wirkung, was du hier tust, wenn du dich für das Richtige entscheidest. Wer kann dir dieses Erbe nehmen? Wer kann es dir stehlen? Wer kann uns jemals hindern, haben wir vorhin gesungen. Wer kann uns zum Erbe schaden? Es ist im Himmel, dort ist es sicher. Wer kann es uns vorenthalten? Gott wird sich's niemals anders überlegen. Egal wie viele Fehler wir aufs Neue tun, egal wie oft wir wieder stolpern, er überlegt sich das niemals neu und nimmt's dir dann weg. Sondern dieses Erbe gehört uns, schreibt Petrus. Es ist sicher und es wartet auf dich. Vers 5. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Und in seiner Macht wird er euch durch den Glauben. Wann beschützt uns Gott? Immer. Und wann sehen wir Wunder? Wenn wir glauben. Wir glauben ja, dass Gott uns beschützt. Und deswegen beschützt er uns. Petrus schreibt, durch den Glauben bekommen wir diesen Schutz. In seiner großen Macht. Glauben wir, dass die Macht, die durch Mose fließt und einfach mal dieses Meer teilte, glauben wir, dass diese Macht, die ja offensichtlich Wunder vollbringen kann, glauben wir, dass diese Macht in uns lebt? Dass diese Macht im König der Könige, im Gott regiert, der für dich ist, der dich liebt, der dich beschützt? Was ist für Gott unmöglich? Nichts. Glauben wir, dass diese Macht, die durch Jesus Christus Körper floss, als er wieder auferstanden ist, diese Auferweckungskraft, glauben wir, dass diese Macht in uns lebt, dass diese Macht in Gott lebt und er für uns ist? Was ein Geschenk! Er beschützt uns, bis wir im ewigen Leben sind. Bis wir im Himmel sind, beschützt er uns. Das ist sein Versprechen. Und dort brauchen wir keinen Schutz mehr. Bis dahin beschützt er uns, weil dort brauchen wir ja keinen Schutz mehr. Fand ich auch ganz cool. Da lauert keine Gefahr mehr auf uns. Es ist ein Versprechen, dass er uns bis dahin beschützt durch den Glauben. Wir können glauben und vertrauen, dass er uns beschützt. Und dann haben wir in dem Vers gerade noch gelesen, es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Es ist nicht immer nur dieses, oh, dann werden es alle endlich begreifen und aus Prinzip allen beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern nein, es wird allen aufgehen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Sie werden alle verstehen, oh, hätte ich nur auf dich gehört. Es wird am Ende der Zeit für alles sichtbar offenbart werden, dass du auf dem richtigen Weg warst. Es wird sich lohnen. Vers 6. Der Vers könnte euch bekannt vorkommen, wenn ihr die Predigt über Freude gehört habt. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Freut euch deshalb von Herzen. Ist auch eine Entscheidung. Aber freut euch so richtig. Freut euch, dass der Vater euch liebt, dass der Vater in seiner Barmherzigkeit Ja zu dir gesagt hat. Dass er in seiner Barmherzigkeit gesagt hat, ich sterbe für dich am Kreuz. Was ein Privileg, was ein Geschenk. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Auch hier steht im Originaltext griechisch, wenn ihr durch vielerlei Versuchungen gehen müsst. Ihr müsst also manchmal viel erdulden, weil ihr selber den Versuchungen erliegt. Manchmal ist es auch das, was wir erdulden und erleiden müssen oder erdulden, weil wir widerstehen müssen. Aber freut euch, sagt er. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Euer Glaube wird also herausgefordert Und das nicht, weil Gott sagt, probieren wir mal aus, ob der die Prüfung besteht, wie so ein gemeiner Lehrer, sondern euer Glaube ist ihm wichtiger als Gold. Wie viel Wert hat Gold in der Welt? Wie viel Wert hat es? Und wenn du Gold immer wieder läuterst und schmilzt und immer mehr Verunreinigungen rausgehen und das Gold immer reiner wird, ist es ein ganz toller Prozess. Aber auch ein heißer und schmerzhafter Prozess. Und Gott möchte, dass unser Glaube genau so geläutert wird, gereinigt wird. Dass unser Glaube steht, egal wie stark der Sturm ist. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Es lohnt sich so sehr, wenn unser Glauben auf die Probe gestellt wird. Ich weiß, wir wollen immer den einfachen Weg gehen, immer den ohne Herausforderungen. Aber in jeder Herausforderung ist es die Möglichkeit, dass wir uns neu wieder zum Vater ausrichten, dass wir uns neu zu Gott ausrichten und sagen, wow, vielleicht habe ich dich die letzte Zeit vernachlässigt, sonst hätte ich mir jetzt nicht solche Sorgen gemacht. Wäre ich die ganze Zeit nah an deinem Herz, wüsste ich ja, dass du bei mir bist. Dann wüsste ich ja, dass eigentlich ich mir keinen Kopf machen brauche. Je schneller wir zum Vater kommen und sagen, wow, ich vertraue dir, egal wie stark der Sturm ist, egal wie es aussieht, ich schaue nicht auf den Umstand. Die ganze Bibel lehrt uns, dass wir nicht auf Umstände schauen müssen, dürfen. Jesus hat auch auf die verkrüppelte Hand geschaut, aber nur kurz, nur visuell, aber hat im Geist gesehen, die Hand wird nachwachsen. Jedes Glied, jede Fingerspitze, jeder Fingernagel, alles wird nachwachsen. Er hat nicht auf das optische, sichtbare geschaut, er hat im Geist darauf geschaut, dass Gott diese Hand nachwachsen lassen wird. So müssen wir auf unsere Probleme schauen, wie wir vorhin gehört haben, in den Eindrücken. Wir müssen Gott vertrauen und sagen, egal wie es gerade aussieht, wenn wir eins aus der Bibel lernen, dann, dass wir nicht auf unsere Umstände schauen dürfen. Egal wie schwer es manchmal ist, und es ist manchmal richtig schwer. Aber die Bibel sagt auch so oft, egal wie schwer es manchmal ist, freut euch. Und Gott sagt nicht, ich will dich verarschen und austricksen und haha, ich mache mich über dich lustig. Du sollst dich freuen, wenn es dir schlecht geht. Ha, merkst du selber, wie unlogisch das ist, oder? Nein, er sagt, halte fest an meiner Freude, egal wie es aussieht. Und du wirst sehen, was wir vorhin gehört haben im Eindruck von, ich glaube, es war der Nico, dass es für Gott manchmal ein Klacks ist und dass das Problem manchmal gar nicht so schlimm ist und aushaltbar ist. Und was sehen wir dann, wenn wir Gott vertrauen? Wir sehen, dass er treu ist. Dass er sein Wort hält, dass er seine Versprechen hält, dass er treu ist. Es ist also eigentlich nur Win-Win-Win, wenn wir Gott vertrauen. Wir können ja gar nicht auf die Schnauze fallen, wenn wir Gott vertrauen, weil Gott treu ist. Falls ihr mir nicht glaubt, dass Gott treu ist, hört die Predigt, hält Gott seine Versprechen. Lies die Bibel, schau, wie oft Gott seine Versprechen gehalten hat. Jeder der Propheten, jeder der großen Männer in der Bibel, egal ob Mose, Abraham, David, Salomo, so viele in der Bibel und auch im Neuen Testament, da scheint es optisch oft, dass Gott sein Versprechen nicht hält, aber er war immer treu. Selbst bei Hiob war er treu, bei dem ja alles gewirkt hat, als wäre Gott nicht treu. Aber wir sollen nicht aufs Optische schauen, wir sollen nicht auf das schauen, was wir mit diesen Klubschis sehen können. Wir sollen darauf schauen, was wir im Geist mit Gottes Augen sehen können. Und zwar, dass der Sieg Gott schon gehört. Er hat's schon vollbracht. Der da unten, der uns immer wieder angreift, der ist schon besiegt. Der ist schon der Loser. Der ist schon der Verlierer. Weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Vers 8. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen können. Aber wir sehen ihn mit den Augen unseres Herzens jeden Tag. Weil er so viel tut, weil er so viel in unserem Leben bewirkt, weil er überall seine Hand drin hat und uns beschützt und bewahrt. Und selbst wenn er manchmal schlechte Dinge zulässt, so ist es die Chance, dass wir uns wieder nach ihm ausstrecken und es uns näher an sein Herz führt. Dass wir in dem Schmerz ganz nah mit Jesus verbunden sind. Und ich kann dankbar sein für jede Phase, durch die ich gegangen bin, wo ich so viel geweint habe, so viel Narben in meinem Herzen bekommen habe. Und trotzdem würde ich sagen, ich möchte die Zeit nicht umdrehen. Ich möchte diese Narben nicht austauschen. Das ist eigentlich das Ziel, wo wir alle hinkommen müssen. Soll nicht heißen, dass ich jetzt da am Ziel bin. Da gibt's mit Sicherheit noch Bereiche, wo ich auch sagen muss, die möchte ich auch nicht umdrehen, die Zeit, und ändern, wenn ich könnte. Sondern alles, was sich in meinem Leben als schlecht gezeigt hat, war hinterher ein Segen und hat mir zum Besten gedient. Hat mein Herz verändert, hat mein Herz geformt, hat mein Herz an sein Herz gezogen und hat mir gezeigt, wie treu Gott ist. Egal wie es mir ging, er war treu. Er hat jeden Schmerz geheilt, jede Verletzung geheilt. Und das ist ein stetiger Prozess, das kennt ihr bestimmt genau. Es ist ein stetiger Prozess, aber Gott ist treu. Schon die Propheten, Vers 10, wollten über diese Rettung mehr wissen und sagten voraus, was Gott euch zugedacht hat. Und der Geist wirkte in ihnen und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, als er ihnen die Leiden von Christus und seiner Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Sie wollten mehr verstehen. Sie wussten irgendwie in ihrem Geist, sie spürten, irgendwas wird da kommen. Da ist was, was Gott vorbereitet hat, was so kostbar ist. Und sie sagten, Herr, lass mich verstehen, was du vorhast. Und wir lesen so viele Prophetien. Wenn ihr die Studie über Matthäus gehört habt, dann wisst ihr, dass da so viele Versprechungen und Verheißungen im alten Bund waren von Jesus und von allem, was Gott vorhatte durch Jesus. Und sie hatten nur einen Funke davon und waren schon so begeistert. Und jetzt, wo wir die ganze Wahrheit kennen, wo wir die ganze Errettung erfahren dürfen, wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein? Schon die waren begeistert und sagen, boah, krass, was du Gott vorhast, zeigt von deiner Liebe, zeugt von deiner riesengroßen Liebe. Die können sich glücklich schätzen, die da bald leben, die da bald die Errettung von dir bekommen. Sie haben nur einen Funke davon gesehen. Anders könnten sie niemals so detailliert aufschreiben, was Jesus am Kreuz vollbringen würde, wo er aufwachsen würde, wo er hingehen würde, wo er geboren werden würde. Das haben sie nur durch den Geist Gottes sehen können und nur einen Bruchteil davon. Auch wir können nur einen Bruchteil davon sehen, was im Himmel alles auf uns zukommt. Und trotzdem können wir jetzt schon begeistert hier stehen und sagen, wow, ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass ich die Errettung durch dein Werk am Kreuz bekommen habe. Es wurde ihnen gesagt, dass sich das nicht zu ihrer Zeit ereignen würde, sondern viele Jahre später in eurer Zeit. Das sind wir. Wir dürfen in dieser Zeit leben. Welch ein Geschenk. Viele höre ich immer nörgeln und sagen, oh, es wird immer schlimmer und alles wird immer schlimmer. Willst du überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Aber was für ein Geschenk, dass wir trotzdem in dieser Zeit leben, egal wie es optisch aussieht. Trotzdem ist Gott der König der Könige und trotzdem regiert er. Und je schlimmer die Welt wird, desto besonderer werden wir, desto mehr sind wir Licht, desto heller können wir strahlen, desto mehr fallen wir auf. In einer Welt, wo es allen gut geht, wie sollen wir da auffallen? Wie sollen wir da anders sein? Dann sind wir nur die komischen Christen, die an irgendwas festhalten, wo sie doch gar nicht brauchen, weil wir haben ja unsere Kredite, wir haben ja unsere Autos und Häuser und uns geht's super. Und jetzt schreit die ganze Welt eine Krise nach der anderen und wir können sagen, ich vertraue auf Gott. Weil ich nicht auf die Krise schaue, die ich mit meinen Klubschis sehen kann, sondern ich vertraue auf die Wunder, die Gott tun wird in dieser Krise für mich. Wenn uns Gott etwas gezeigt hat, dann, dass er treu ist, egal wie krass die Krise ist. Die krasseste Krise könnte er schicken, der da unten, und Gott würde trotzdem sagen, weißt du was, ich habe dich doch schon längst besiegt. Meine Kinder haben meinen Schutz, wenn sie mir glauben, wenn sie mir vertrauen. Meine Kinder sind meine Kinder und ich liebe sie. Und was will meinen Kindern schaden? Darauf können wir bauen, darauf können wir vertrauen. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenigen verkündet, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Wow, und wir haben dieses Geschenk, dass wir so viel jetzt schon sehen dürfen. Vers 13. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Das sind drei Schlüssel, die uns helfen können, in jeder Lage das Richtige zu tun. Bemüht euch um ein klares, nüchternes Denken. Hier steht nicht, es ist super easy, immer klar zu denken und nüchtern zu denken und Selbstbeherrschung immer in unserem Leben zu haben. Hier steht, wir sollen uns darum bemühen. Wir sollen für einen Moment innehalten, egal was vor uns ist, ob es Sünde ist, ob es Versuchungen sind, ob es Sorgen und Probleme sind, egal was vor uns steht, wir sollen einen Moment innehalten und uns bemühen, ein klares, nüchternes Denken zu bekommen. Und wie bekommen wir das? Indem wir uns nach Gott ausstrecken. Indem wir den Heiligen Geist fragen, ihn um Weisheit bitten und ihn einladen, uns zu helfen, weil er der treueste Helfer ist, den Gott geschickt hat. Wir sollen uns bemühen, also einen Moment innehalten, dann können wir dieses klare, nüchterne Denken und die Selbstbeherrschung erlangen. Wir können beten, Herr, lass mich die Situation mit deinen Augen sehen. Und plötzlich wirst du die Liebe für einen Menschen spüren, die du niemals hättest in Worte fassen können, der dich gerade noch verletzt hat, weil du ihn plötzlich mit den Augen Gottes siehst und denkst, boah, der hat aber ein verletztes Herz, der hat noch viel schlimmere Sachen erleiden müssen und nur deswegen ist er so zu mir. Und plötzlich hast du eine Liebe für diesen Menschen und eine Barmherzigkeit und es fällt dir leichter, ihm zu vergeben, weil du ihn mit Gottes Augen versucht hast zu sehen. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Vers 14. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ganz schön oft das Wort heilig. Betont nur, wie wichtig es ist. Wir sollen nicht in Leichtigkeit verfallen und sagen, naja, Jesus ist doch am Kreuz für uns gestorben. Und ja, er ist für uns am Kreuz gestorben. Ja, er hat alles bezahlt für uns am Kreuz. Und ja, wir können diese Liebe uns nicht kaputt machen, die Gott für uns hat. Wir können sie uns nicht verdienen, wir können sie uns aber auch nicht verlieren. Wir können uns das nicht verspielen, nur weil wir Fehler machen. Denn er liebt uns immer noch, unendlich. Aber wir sollen trotzdem versuchen, heilig zu sein. Wir sollen versuchen, den richtigen Weg zu gehen. Und zwar uns bemühen um klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Und dann wird es uns leicht fallen, das Richtige zu tun. Und selbst wenn es uns nicht leicht fällt, wenn es schwer ist, das Richtige zu tun, dann sind so viele Versprechen in der Bibel, dass wir dadurch trotzdem Schätze im Himmel sammeln. Es lohnt sich trotzdem, egal wie schwer es ist. Denn wir sind ein Empfehlungsschreiben. Haben wir gehört vor ein paar Wochen. Wir sind der Empfehlungsbrief. Nicht nur für den Pastor, sondern auch für Jesus. Wenn wir rausgehen in die Welt und jeder weiß, ah ja, die ist Christin und die verhält sich aber wie jeder andere auch. Mein Leben lang, meine Jugendzeit, dachte ich immer, ich will keine komische Christin sein. Ich will dazugehören, ich will denen zeigen, Christen können auch cool sein. Also habe ich mit mir gedealt und viele Fehler gemacht. Viele Dinge, die ich nicht hätte tun sollen. Weil ich mich verführen lassen habe. Weil ich gedacht habe, es ist besser, dazu zu gehören und cool zu sein, anstatt anders zu sein. Weil ich dafür ja gehänselt wurde, anders zu sein, an Jesus zu glauben und eben nicht jeden Quatsch mitzumachen. Aber es ist nicht der richtige Weg. Manchmal ist es verdammt schwer, alleine dazustehen. Wenn der ganze Strom in die andere Richtung schwimmt, wenn alle was anderes machen, ist es so schwer, trotzdem auf dem Wort zu verharren und zu sagen, nee, das sollte ich nicht tun, weil es mir schadet. Nicht, weil ich es nicht darf und Gott ein Verbieter ist und ein Spießer und ein Spielverderber, sondern weil er dich beschützen möchte, weil er dein Herz beschützen möchte. Deswegen sollen wir so viele Dinge nicht tun. Wir sollen versuchen, heilig zu sein. Und wir haben vorhin gelesen, dass wir dazu befähigt sind, dass Jesus uns schon geheiligt hat. Wir können es schaffen, das Richtige zu tun. Vers 19, wir überspringen ein paar Verse. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Er bezahlte für uns mit seinem kostbaren Blut. Je mehr wir verstehen, wie kostbar dieses Blut ist, das dort an Golgatha floss, desto mehr wollen wir das Richtige tun. Weil wir nicht gleichgültig dastehen wollen und sagen wollen, naja, er hat ja alles bezahlt, jetzt kann ich machen, was ich will. Sondern je mehr ich verstehe, wie viel er da ertragen hat für mich persönlich, desto mehr will ich das Richtige tun. Desto mehr will ich es wenigstens versuchen. Und es ist okay, wenn ich stolper, es ist okay, wenn ich scheitere, es ist okay, wenn ich Fehler mache, weil er mich ja immer noch liebt. Und wenn wir das verstehen, wird der Prozess viel leichter und wir kommen gar nicht mehr so schnell in Verdammnis. wo wir uns dann selbst die Schuld geben und sagen, wir sind so schlecht und wir machen so viele Fehler und jetzt muss ich erstmal eine Weile wieder warten, bevor ich wieder zu Gott kommen kann, weil ich habe ja gerade sowas Verrücktes gemacht. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Wir verlieren dadurch Zeit und zwar richtig viel wertvolle Zeit. Wenn wir direkt zum Vater kommen und Buße tun und begreifen, was er am Kreuz getan hat, dann fallen wir auf die Knie, dann treffen unsere Knie den Boden mit einem Erdbeben, weil wir merken, wow, ich habe XXX gebaut. Aber ich danke dir, dass du mir vergibst. Dann sind wir die Sünderin, die vor Jesu Füßen kniet und heulend vor ihm knien und danke, danke, danke sagen und mit unseren Tränen seine Füßen waschen und mit unseren Haaren die Füße trocknen. Aber genau die war ihm lieber als der kopfverbrannte und gehirngesteuerte Pharisäer, der Jesus nicht mal erkannt hat, der es nicht verstanden hat, der alles über Jesus wusste in seinem Kopf, aber in seinem Herz nicht verstanden hat, dass er genau vor diesem Messias steht. Dass der Messias gerade in sein Haus gekommen ist und mit ihm essen wollte. Vers 20. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist es für euch erschienen, so dass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jesus ist der Schlüssel, warum wir gesagt haben, wow, ich vertraue auf Gott. Es gibt einen Gott, und dieser Gott ist gut. Und es ist nicht dieser Gott, der mir in der Kirche gezeigt wird, der stumme Götze in der katholischen Kirche, der irgendwo da steht und vielleicht Gnade über mich hat. Es ist auch nicht der strenge Gott im Alten Bund, der mit den Israeliten sämtliche Regeln befolgen musste, der sie nur in ihren Augen geliebt hat, wenn sie alles richtig getan haben, sondern es ist ein Gott, der seinen Sohn für dich gab. Ein Gott, der dich liebt. Durch Jesus Christus haben wir zu Gott gefunden. Durch Jesus Christus können wir überhaupt an diesem Bund Anteil haben. Denn Gott hat den Bund mit seinem Volk eingegangen, aber den alten Bund. Aber als Jesus gestorben ist, ist er für alle gestorben, für jeden Einzelnen. Für die Juden, für die Heiden, für alle. Welch ein Privileg, dass Jesus nicht gesagt hat, er geht seinen Weg nur mit seinem Volk, weil die ja den Weg mit ihm gegangen sind, sondern er hat gesagt, ich liebe alle Menschen. Ihr seid mein kostbarstes Gut. Er hat dich auserwählt. Vers 22. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Wir sollen uns lieben, egal wie wir uns manchmal auf die Nerven gehen. Wir sollen uns lieben. Es ist so leicht zu sagen, jetzt ist Schluss. Vor allem in der Familie gibt es bestimmt viele, die sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist zu viel passiert. Aber wir sollen uns lieben. Euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewigen Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Dieses Wort bleibt bestehen. Sein Versprechen für dich bleibt bestehen. Kapitel 2, Vers 1. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchlerei und Eifersucht und üble Nachrede. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Akt, sich dagegen zu entscheiden, zu sagen, nee, Schluss damit. Und das Gute ist, und das ist so gigantisch, diese Entscheidung können wir jeden Tag treffen. Es ist niemals zu spät. Auch wenn du schon viel zu lange mit Dingen gedealt hast, es ist nie zu spät zu sagen, jetzt ist Schluss damit. Durch den Heiligen Geist mache ich Schluss damit. Amen. Vers 4. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Hoffentlich ist er auch für dich kostbar. Jesus ist der lebendige Eckstein im Tempel. Jesus wurde von den Menschen verworfen. Sie haben gesagt, mit dem können wir nichts anfangen. Was ist das für ein Verrückter? Das ist doch Blasphemie. Der macht sich über Gott lustig. Der behauptet, er wäre der Sohn Gottes. Die Menschen haben ihn verworfen, diesen Eckstein in die Ecke geworfen und gesagt, den brauchen wir nicht. Aber Gott sagte, das ist mein kostbarster Eckstein, der lebendige Eckstein. Mit dem baue ich mein Haus, mit dem baue ich meinen Tempel, mit dem baue ich meine Gemeinde. Auf dieses Fundament sollen wir bauen, auf den Eckstein, der alles zusammenhält. Und jetzt kommt wieder ein ganz gigantischer Vers, Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Du bist der Stein, der ganz nah an dem Eckstein Jesus sitzt, der das Ganze zusammenhält, mit dem Gott baut, weil du wichtig bist, weil du ein lebendiger Stein bist. Und zwar im Tempel Gottes. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Ihr sollt geistliche Priester sein. Es konnte niemals, never ever sagen, ach, ich werde heute Priester im alten Bund. Keiner, das war ein Geburtsrecht. Aarons Familie waren die Priester. Keiner konnte sagen, ach, ich mach mal Berufswechsel, ich werde Priester. Ging nicht. Was für ein Privileg, dass wir Priester sind. Es klingt für uns vielleicht absurd, weil wir mit Priestern in dem Sinne nichts zu tun haben. Aber wenn wir die Brille des alten Bundes aufsetzen und verstehen, was ein Priester war, dann war es derjenige, der ins Allerheiligste durfte, zum Vater, wo seine Gegenwart, seine Herrlichkeit war. Dort durfte dieser Priester rein und sonst niemand. Aber du darfst dahin, weil du ein Priester bist. Jederzeit darfst du dahin. Und weißt du, wo dieser Allerheiligste jetzt ist? In deinem Herz. Weil du der lebendige Tempel bist, weil Gott in dir wohnt, weil Gott in deinem Herzen thronen möchte, weil er am Kreuz alles vollbracht hat, damit er in dein Herz kann. Das ist der Unterschied, den wir haben. Und wir sollen ihm geistliche Opfer bringen. Wir sollen ein Leben der Anbetung leben. Eines der für uns offensichtlichsten geistlichen Opfer sind Lobpreis. Da vorne zu stehen, Musik zu machen. Aber Lobpreis und Anbetung hat nicht immer was mit Musik zu tun, sondern es hat was mit deinem Herz zu tun. Wie dankbar du Gott bist, was du tust, ob du es für Gott tust. Wenn du deinen Geschwistern dienst, etwas tust, wenn du immer wieder investierst, machst du das für dich, machst du das für die Person oder machst du es für Gott? Weil du ihm dienst. Du bringst ihm geistliche Opfer mit dem, was du tust, wenn du dankbar bist. Und Gott sei Dank müssen wir keine Tiere opfern, weil Jesus alles bezahlt hat. Jetzt können wir die geistlichen Opfer ihm bringen und mit welcher Leichtigkeit können wir das? Wir müssen nur sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Bete ihn an, egal wie schwer es mir fällt. Fang an, wie Martin gesagt hat, egal wie groß das Problem ist, setz dich erstmal hin und sag, ich lob dich jetzt, Vater. Weil es egal ist, wie der Umstand aussieht, mein Gott ist größer. Du regierst, du bist größer als das Problem, denn du hast die Lösung parat. Du siehst doch dieses Labyrinth von oben. Er hat die Adlerperspektive. Er sieht doch genau, wo der Ausweg ist. Du irrst rum und sagst, nö, ich möchte jetzt selber mal gucken, ich möchte den Trick anwenden. Dann gibt's da noch so einen Trick, immer wenn ich das Labyrinth an der rechten Hand anfasse, kann ich so lang laufen und irgendwann komme ich ans Ziel. Was verlieren wir dann? Zeit. Warum schauen wir nicht einfach auf Gott und sagen, Herr, hey, yo, da oben, du fliegst hier direkt über mir. Du siehst es, sag mir mal, wo ich lang muss. Du bist mein Navi. Sag mir, wo der Weg lang geht. Warn mich vor den Sackgassen, warn mich vor den Umwegen, warn mich vor den Rückwegen, die mich nur wieder zurück an mein altes Problem führen. Denn viele Wege gehen und du denkst, ah ja, das ist die richtige Richtung. Und dann gehen sie doch wieder nach hinten und du denkst so, da wollte ich gar nicht hin, hier war ich doch schon. Bitte Gott, dass er dir in jedem Problem zeigt, wo ist die Lösung. Er hat sie schon parat. Er steht da und wartet. Und er sagt gleichzeitig, ich könnte dir zwar den geraden Weg zeigen und das Labyrinth wegmachen, aber es wäre nicht das Gleiche. Es wäre nicht das Gleiche, was mit deinem Herz passiert. Weil dein Herz voller Dankbarkeit sein wird, weil dein Herz Heilung empfängt auf diesem Weg, weil dein Herz sich nach dem Vater ausstreckt und allein dadurch Gegenwart und die Gemeinschaft Gottes spürt. Und allein das lohnt sich. Wir können ihm geistliche Opfer bringen, indem wir ihm Dank geben, indem wir ihm Lobpreis bringen, Anbetung, indem wir ihm Gebet geben, ihn loben und preisen in unserem Gebet oder in die Fürbitte gehen und für andere beten. Wir können ihm Ehre geben, wir können ihm Lob geben. Schon der kleinste Satz. Jeder, der zu mir sagt, boah, du bist aber wie sagen sie oft, du hast aber gut gehabt mit deinem Stipendium. Ach, das ist dir ja gerade so in die Füße geflogen. Ach, hast aber Glück gehabt, hä? Sag ich, nein, allein durch die Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk. Gunst ist es, weil ich ihm vertraut habe, habe ich dieses Stipendium gekriegt. Und dieser eine Satz bringt ihm Lob, was er schon alles in meinem Leben vollbracht hat. Das ist ein lebendiges, geistliches Opfer, das ich bringe, wo ich sage, ich gebe den Lob ihm. Vers 6. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. In diesem Jerusalem, also in Zion, legt er einen Eckstein, und zwar Jesus. Wir haben gerade gehört, Jesus ist der lebendige Eckstein. Und der wichtigste Punkt, ein geistliches Opfer, das du bringen kannst, ist einfach nur Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist so kostbar zu sagen, ich sag jetzt alles andere, was ich gerade tun wollte, ist jetzt unwichtig, ich möchte nur Gemeinschaft mit dir verbringen. Das ist für Gott wahrscheinlich eines der wertvollsten Geschenke, die du ihm geben kannst. Und dir geht's dadurch besser. Wenn du den Tag mit Gott startest, ich sag, das wird Veränderung bringen. Seitdem ich angefangen habe, einzelne Bücher zu studieren, wie jetzt eben 1. und 2. Petrus und Matthäus und Sprüche, ihr erinnert euch, oder Jakobus, seitdem ich angefangen habe, da ständig drin rumzulesen und ich kann immer anders, als jedes Mal zu sagen, boah, ich will weiterlesen. Vor kurzem haben wir Geschirr gespült und ich wusste, okay, es ist noch ziemlich früh, ich muss noch nicht ins Bett. Also bin ich voller Vorfreude am Spülen gestanden und habe mich schon darauf gefreut, meine Bibel in die Hand zu nehmen und weiterzulesen. Weil ich wusste, es ist so kostbar, was ich da lese und ich freue mich darauf. Also habe ich mich voll beeilt beim Spülen und dann habe ich ihm Tschüss gesagt, sag so, tschüss Schatz, ich bin dann mal im Büro. Bin hochgewitscht und habe mich so gefreut, einfach nur Bibel zu lesen. Und das nicht, weil ich so toll bin. Es gab so viele Zeiten, wo ich stinkfaul war, was das angeht. Und das hat nur mir geschadet. Weil mir was verloren ging, weil ich mir was entbehrt habe, was mich eigentlich hätte segnen können. Ich habe was versäumt. Und es war meine Schuld, meine Fehler. Aber irgendwann habe ich gesagt, Herr, gib mir doch einfach wieder neuen Hunger, neuen Durst. Gib mir ein Verlangen und gib mir wieder Freude. Manchmal sind es Gegenstände, die uns helfen. Ich bin so ein Dulli, wenn ich da so Bücher habe ich euch schon mal erzählt, hier mit überall Platz zum Notizen machen und ein neues Register und Bibeln, die ich verzieren kann. Ja, das ist meine Art, wo ich sage, ah, da kann ich auftanken. Und plötzlich macht es mir wieder total Spaß. Ich habe meine coolen Stifte. Und dann diese Kleinigkeit, was ich investiere, macht mir wieder so eine Freude im Doing, dass ich da sitze und, oh ja, das passt zu der Farbe. Und ah ja, das ist der Bereich. Und manchmal sind so Kleinigkeiten, die dir helfen können, daran wieder richtig Freude zu haben. Und es wird sich so auszahlen, die Zeit, die du darin investierst. Es wird dich auferbauen, es wird dich weiterbringen, es wird dich erfüllen. Und jedes Mal, wenn dann jemand zu dir kommt, der irgendwelche Fragen stellt, da hast du genau das vorher gelesen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass jemand mir eine Frage stellte über den Glauben und ich wirklich kurz davor, ein paar Tage davor, genau die Verse für diese Antwort gelesen habe. Und sie waren in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis und ich wusste, hey, Moment, da habe ich ja gerade gelesen, die Antwort, die ich für dich habe. Und allein dafür lohnt es sich, und dass du auferbaut bist, dass du deinen Glauben weiterbringen kannst, weil du weißt, du hast in deinem Gedächtnis, wir vergessen so viele Verse, aber wenn die in deinem Gedächtnis sind, wenn du sie auswendig lernst, kannst du sie predigen zu deiner Seele, zu dem Teufel, zu deinen Umständen, zu allem kannst du sie predigen und sagen, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker, nichts kann mir schaden. Alles dient mir zum Besten, weil du mit mir bist. Vers 7, für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist ein Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Der Fels ist Jesus. Und der Fels, dieser Stein, über den viele Menschen stolpern, sind die, die sagen, was? Ich soll das und das machen? Ich soll das und das? Ich soll, Nee, will ich nicht. Ich will die Errettung nicht. Nö. Die stolpern über diesen Stein und das bringt sie zu Fall, weil ihre Arroganz und ihren Stolz sagt, nee, ich soll jemand anderes zu einem Gott machen, ich bin der Gott. Oder ich soll die und die Götzen, die ich in meinem Leben habe, loslassen, weil sie nicht richtig sind? Nee, sehe ich nicht ein. Die stolpern über den Fels und sagen, nö. Aber dann ist es so, es ist ihre Entscheidung. Wir können Samen sehen und versuchen immer wieder zu sagen, hey, weißt du eigentlich? Aber es ist ihre Entscheidung, ob sie den Weg nach da unten wählen oder ob sie den richtigen Weg gehen. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen, und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr, Vers 9, ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Welch ein Geschenk, welch ein Privileg, dass Gott uns auserwählt hat. Und obwohl wir auserwählt sind, ist es trotzdem unser Wille, ob wir wollen. Unsere Entscheidung, ob wir wollen, ob wir unser Leben ihm geben. Ihr seid eine königliche Priesterschaft Gottes, eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Ihr seid königliches Eigentum, ihr seid das Kostbarste, das Wertvollste, was es gibt. Damals waren das aus den besten Materialien geschaffene Artikel. Die waren im den Eigentum vom König. Ihr seid der persönliche Eigentum vom König. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Unser größtes Geschenk. Vers 11. Deshalb warne ich euch, ich habe es übersprungen, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben, um ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Seht ihr, wie wichtig es ist, wie wir uns entscheiden, wie wir handeln, wie wir agieren, wie wir reagieren? Es hat einen riesen Einfluss auf die Menschen um uns rum. Es ist nicht vergeblich, was wir tun. Und es wird gesehen, und zwar jeder Schritt, den wir tun, wird gesehen. Manchmal sogar noch umso mehr, weil die Leute sagen, ach, der ist Christ, wollen wir mal gucken, wie der reagiert. Aber es wird ein Zeugnis sein, wenn ihr in Vergebung lebt. Es wird ein Zeugnis sein, wenn ihr euch für das Richtige entscheidet. Wenn wir sagen, puh, das tat gerade richtig weh, was der gerade zu mir gesagt hat, aber ihr entscheidet euch für die Vergebung, dann wird es Veränderung bringen. Es wird Licht sein. Es wird etwas verändern. Und wenn ich mir überlege, dass vielleicht mein Handeln entscheiden könnte, ob jemand zum Vater findet oder nicht, wie wichtig ist es also, dass wir das Richtige tun? Und wie können wir das Richtige tun? Indem wir Zeit mit dem Vater verbringen und bemüht sind, dieses besonnene Handeln in unsere Gedanken zu füllen. Indem wir den Heiligen Geist fragen, was hat er vor? Dann lesen wir hier im Petrus einige Verse, die an die Sklaven gerichtet sind, an die Ehefrauen, an die Ehemänner, an die Gläubigen, wie wir reagieren sollen, wenn wir für gute Taten leiden. Entschuldigung. Vers 14. Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Schämt euch nicht fürs Evangelium. Schämt euch nicht dafür, dass ihr den richtigen Weg geht. Wenn euch jemand fragt, steht zu der Wahrheit. Wenn die Zeugen Jehovas klingen, steht zu der Wahrheit. Wenn euch irgendjemand in der Arbeit oder in eurem Umfeld fragt, glaubst du wirklich an Jesus? Steh dazu. Sei immer bereit, Auskunft zu geben, an was du glaubst. Und wenn sie sich drüber lustig machen, ist das ihr Bier. Denn innerlich spüren sie bestimmt, dass da was dran ist. Dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Wow! Denkt daran, dass es besser ist, für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr Unrecht getan habt. Auch Christus hat gelitten, Vers 18, als er ein für allemal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Dann noch Vers 21. Und zwar der letzte Teil. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Vers 22. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Dieser König der Könige ist für dich gestorben. Er hat für dich am Kreuz alles bezahlt. Kapitel 4. Und ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen, weil diese Verse schon so viel sagen und so aussagekräftig sind, dass ihr euch die einfach mal anschauen müsst. Kapitel 4, Vers 1. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Soll nicht heißen, dass es uns immer schlecht gehen soll. Aber wir sollen bereit sein, das Richtige zu tun, auch wenn es etwas kostet. Weil wir uns gegen die Sünde entscheiden. Und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Und es wird sich so lohnen, den Willen Gottes zu tun. Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben, an Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schlecht über euch. Kommt das euch bekannt vor? Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Vers 6. Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Das Ende der Welt kommt bald. Vers 7. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Es ist wichtig, was ihr betet. Es ist wichtig, was ihr aussprecht. Vers 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe deckt die Sünden unserer Mitmenschen zu. Wenn wir sie lieben, ertragen wir ihre Fehler und die Verletzungen, die sie uns manchmal zuführen, weil wir ihnen vergeben. Die Liebe deckt es zu und sagt, ja, okay, ich könnte eine Pro- und Kontraliste aufbauen, ob diese Freundschaft bestehen soll. Da sind so viele Kontrapunkte, dass ich die Freundschaft beenden soll, aber die Liebe deckt es zu, weil es so wichtig ist, den Samen der Liebe zu sehen. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gerade haben wir gelesen, das Wichtigste aber, liebt einander beständig. Liebt einander nicht für kurze Zeit, sondern beständig. Und dann springen wir zu Vers 11, die zweite Hälfte von Vers 11. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Alles, was ihr Gutes tut, alles, was ihr für eure Mitmenschen tut, gibt Gott die Ehre. Dann kommen wieder ein paar Verse, die genau die aufbauen sollen, die für Gott manchmal leiden. Vers 12. Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Gut seid ihr dran, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Vers 16 steht auch noch, doch es ist keine Schande, dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ihr sollt in diesem Fall viel mehr loben. Komischerweise hat Paulus immer im Gefängnis genau solche Verse auch geschrieben. So freut euch, ist doch alles gut. Freut euch, freut euch, freut euch. Hätte jemand mit ihm da gesessen und hätte ihm zugehört, hätte er gesagt, hast du gerade irgendwelche Drogen genommen? Du sitzt hier mit mir im Gefängnis und sagst, freut euch. Du schreibst Briefe an Gemeinden und sagst, freut euch. Umgekehrt, wenn es einem gut geht, irgendeiner, der stinkereich ist, in seiner Yacht gerade Urlaub macht, einen Brief schreibt, freut euch, das Leben ist toll, würde man sagen, ja, ja, du hast leicht reden. Aber ein Paulus sagt im Gefängnis, freut euch. Und auch ein Petrus, die haben ganz schön krasse Sachen erlebt auf ihren Missionsreisen. Trotzdem schreiben sie Briefe an die Gemeinden und sagen, freut euch. Freut euch, egal wie sehr ihr leiden müsst, weil es sich lohnt, weil ihr auf dem richtigen Weg seid. Und selbst wenn es nicht leicht ist, ist Gott mit euch. Und er ist ganz nah an deinem Herz. und es lohnt sich. Vers 19 sagt auch, wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Das ist ein Versprechen. Dann gehen wir in 2. Petrus 1 ab Vers 5. Dort sehen wir jetzt eine ganz coole Spirale, die uns hilft, das Richtige zu tun. Und zwar ab Vers 5, strengt euch deshalb an, die Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Wir sollen also die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, aktiv leben. Wir sollen sie aussprechen, glauben, hoffen, daran festhalten. Dann zeigt sich euer Glauben durch ein vorbildliches Leben. Dieses vorbildliche Leben führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes. Also je mehr wir Gott verstehen, desto mehr folgt Selbstbeherrschung, sagt Vers 6. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wenn wir uns also auf die Zusagen Gottes stellen und vertrauen, dann wird unser Glaube dazu führen, dass wir ein vorbildliches Leben führen. Wir werden niemals perfekt sein, aber das ist unser Ziel, das Richtige zu tun. Dann verstehen wir Gott immer mehr. Je mehr wir Gott immer mehr verstehen, desto mehr kommt Selbstbeherrschung, weil wir ja das Richtige tun wollen. Dann kommt Geduld in unser Leben. Die Geduld führt dazu, dass wir im Glauben zur Ehre Gottes leben und dass wir noch mehr Ehrfurcht vor Gott haben, ihn noch mehr erkennen. Und das führt dazu, dass wir unsere Mitmenschen hier, die Gläubigen, nur noch lieben können. Und diese Liebe zueinander führt dazu, dass wir alle lieben können. Das ist so ein kleiner Stein, so ein kleiner Dominostein, der alles Mögliche ins Rollen bringt. Und alles, indem wir anfangen, einfach nur auf das Wort Gottes zu vertrauen. Und mit diesen Worten komme ich hier zum Abschluss. Es steht ab Vers 16, das Ende. Nein, wir haben seine Macht mit eigenen Augen gesehen. Nicht nur mit den geistlichen, sondern auch mit den echten Augen haben sie es gesehen. Vers 17, er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Im Original Griechischen steht, bis der Morgen dämmert und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Die Nacht steht für die Zeit, in der es dir schlecht geht, aber der Morgen wird wieder kommen. Das ist eines der Versprechen, die Gott gegeben hat. Jedes Mal, wenn es Nacht ist, wird wieder der Morgen kommen. Daran zweifeln wir gar nicht. Wir überlegen niemals, geht morgen wieder die Sonne auf, sondern wir wissen es. Und genau so können wir im Glauben daran festhalten, dass egal wie schwer es manchmal ist, egal wie dunkel die Nacht ist, symbolisch, der Morgen wird wieder kommen und der Morgenstern, also Jesus, wird in unseren Herzen aufgehen. Jesus wird verherrlicht und Jesus wird dir zeigen, wie treu Gott ist. Darauf können wir bauen. Herr, ich danke dir, dass all diese Versprechen, all diese Verheißungen und all diese gigantischen Weisheiten in unserem Herz Frucht tragen, dass wir verstehen, was du da alles geschrieben hast, dass wir diese Verse immer und immer wieder lesen wollen, sodass wir noch mehr begreifen, was du hier alles geschrieben hast, was du für Weisheiten durch Petrus zu uns gesprochen hast, dass wir diese Worte annehmen können, dass wir sie greifen können, dass wir ein Unterschied sein können in dieser dunklen, dunklen Welt, dass auch für diese Welt dieses Licht aufgehen wird, das durch uns strahlen wird. Mach es uns leicht und hilf uns, Licht zu sein. Hilf uns, den richtigen Weg zu gehen. Hilf uns, Heiliger Geist, die richtigen Entscheidungen zu treffen und den richtigen Weg zu gehen und ein vorbildliches Leben zu sein, weil es so wichtig ist, wie wir handeln, wie wir entscheiden, weil wir der lebendige Empfehlungsbrief sind, weil wir Zeugnis sein sollen, weil wir Licht sein sollen und weil wir durch unser Handeln so viel beeinflussen können. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns Leichtigkeit gibst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, jedes Mal aufs Neue wieder auf dich zu schauen, auf dich zu vertrauen, egal wie schwer es manchmal ist. Denn du hast die Lösung, du hast die Antwort, du hast den Sieg. Du hast den Sieg schon vollbracht und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du jeden Einzelnen so sehr liebst. Dass du in deiner Barmherzigkeit für jeden Einzelnen von uns gestorben bist und dass du alles am Kreuz vollbracht hast. Es ist vollbracht, der Sieg gehört uns. Amen.